and they get another possession. He threw up a oh! I can't believe it went in!
Curry from half court. Oh! He puts it in at the buzzer!
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 80. Folge des NBA Podcasts hier It's Swish. Ich habe euch gefragt, welches ist jetzt gerade das nächste Team, das wir analysieren sollen, die Lakers oder die Nets. Und das Ergebnis ist ziemlich eindeutig auf die Lakers gefallen. Ja, die Abstimmung ist noch nicht vorbei, aber es ist schon so eindeutig, dass ich jetzt sagen würde, alles klar, das reicht mir auf jeden Fall mit aus. Und außerdem ist heute Dienstag, das heißt, es kommt die neue Folge hier Swish, also viel Spaß damit.
Here it's Swish.
Bevor wir aber zu den Lakers kommen, gibt es nochmal eine, ich finde, relativ traurige Nachricht, die mich jetzt gerade eben erreicht hat, und zwar, dass JJ Redick die NBA verlässt. Ich bin so ein kleines bisschen schon mit JJ Redick aufgewachsen, vor allem eben als Gegner von den Toronto Raptors, der immer wieder mir ein Dorn im Auge war, weil er immer wieder unfassbar schwierige Dreier getroffen hat. Für mich ist das einfach so ein Typ Spieler, den ich einfach cool finde. Also er hat sehr, sehr viel geredet, hat ja auch seinen eigenen Podcast, war immer sehr, sehr ehrlich. Und ich finde, es ist einfach so einer von den Spielern, der zeigt, okay, du musst halt nicht 2,15 Meter groß sein und was weiß ich, wie viel Masse haben, um wirklich NBA-Spieler zu sein, sondern du brauchst einfach nur ein gewisses Talent und kannst es aber auch einfach mit harter Arbeit nochmal mit erreichen. JJ Redick ist ein Spieler, der sehr, sehr vielfach an seinem Wurf gearbeitet hat und es einfach dadurch geschafft hat, sich konstant in der NBA zu halten. Von daher schon mal alles Gute an JJ Redick. Und ohne jetzt großartig weiter zu labern und noch weiter ums Thema herumzureden, würde ich sagen, wir kommen zur Teamanalyse der Los Angeles Lakers.
After the buzzer. Die Heel Swish Teamanalyse.
Die Los Angeles Lakers sind wohl das Team, wo einfach am meisten passiert ist in der Offseason. Wenn man sich den Kader von der letzten Saison anguckt und jetzt von dieser, dann kann man sehr, sehr schnell bemerken, dass unfassbar viel passiert ist in diesem Team. Natürlich hat man jetzt einige Spieler verloren, zum Beispiel jetzt einen Montrezl Harrell, natürlich auch einen Dennis Schröder und so weiter und so fort. Trotzdem hat man jetzt nochmal ein komplett anderes Roster jetzt nochmal mit zusammen und wir gehen das ganze Roster jetzt natürlich einmal zusammen durch. Und ganz, ganz vorne stand natürlich, was so die Akquisition von Superstars angeht, die Verpflichtung von Russell Westbrook. Und ja, man kann über Russell Westbrook sagen, was man möchte. Ja, er war in letzter Zeit oder sagen wir jetzt mal auch früher schon dafür bekannt, dass er in knappen Spielen häufig mal falsche Entscheidungen getroffen hat. Ich finde, oder mir kam es jetzt gerade zumindest so vor, als wäre das im letzten Jahr schon wesentlich besser als gerade geworden mit Bradley Beal. Und ganz ehrlich, die Lakers mit Russell Westbrook, das klingt erstmal sehr, sehr verlockend. Denn auch wenn Westbrook jetzt 32 ist, muss man einfach sagen, der Typ ist immer noch einfach eine Maschine. Komplett durchtrainierter Typ, immer noch unfassbar schnell auf den Beinen und egal wie oft man es sagt, man kann es einfach nicht oft genug sagen, ein laufendes Triple-Double. Die letzte Saison war jetzt die vierte in seiner Karriere, die fünfte in seiner Karriere, in der er ein Triple-Double über eine komplette Saison aufgelegt hat. Er hat 65 Spiele gemacht, dabei 36 Minuten pro Spiel gespielt und das mit 32 muss man auch erstmal so schaffen. Und dabei entspannte 22,2 Punkte, 11,5 Rebounds und Career High 11,7 Assists mit aufgelegt. Und das ist genau das, was ich extrem beeindruckend finde. Er schafft es einfach immer noch, sich richtig, richtig gut mit anzupassen an neue Situationen. Er hat trotzdem wieder gemerkt, okay, ich muss noch mehr rebounden, denn auch die 11,5 Rebounds sind Career High für ihn. Und ich kann jetzt eben auch nochmal mich auf Bradley Beal nochmal mit verlassen als Scorer. Und er hat es eben sehr, sehr gut geschafft, sein eigenes Scoring zumindest ein bisschen mit zurückzustellen und dann den Teamerfolg in den Vordergrund zu stellen. Das hat man dann vor allem gesehen, als es für die Wizards am Ende sehr, sehr eng wurde im Rennen um das Play-In-Tournament und dann am Ende hat er es eben nochmal gezeigt, hier, ich kann mich selber zurückfahren, ich kann selber auf meine eigenen Stats bzw. auf meine eigenen Würfe zumindest verzichten, um das ganze Team besser zu machen und das hat dann am Ende zumindest so weit funktioniert, dass sie immerhin noch ins Play-In-Tournament gekommen sind und da eine wirklich, wirklich gute Aufholjagd gestartet haben. Und was man auch nicht vergessen darf, seine Dreierquote ist in dem letzten Jahr für ihn wirklich echt okay gewesen. 31,5%, ja, das ist immer noch unter NBA-Schnitt und zwar relativ eindeutig. Und ja, er sollte vielleicht keine 4,2 Dreier im Schnitt nehmen, Trotzdem war es das erste Mal, dass er über 30% gelandet ist seit der Saison 2016-17. Da waren es übrigens Career High 34,3%. Also ihr seht schon, so eine Saison von Russell Westbrook von draußen zu bekommen, ist schon mal nicht so schlecht. 4,23 ist jetzt auch nicht so brutal viel. Trotzdem wäre es natürlich für die meisten Fans von Russell Westbrook oder eben für die Fans von seinen Teams noch besser, wenn er sogar noch weniger werfen würde. Aber wenn er sich da jetzt einigermaßen konstant mit hält, dann sieht das jetzt schon auch nicht so schlecht aus. Das kann man ruhig mal so schön sagen. Vor allem wird es jetzt natürlich sehr, sehr interessant, wie das jetzt funktioniert mit natürlich LeBron James zusammen. Über King James muss ich, glaube ich, auch nicht mehr so großartig reden. Jeder von euch sollte ihn einigermaßen kennen. Für mich ist er der GOAT, ich habe es schon mal erklärt. Ich rolle das Ganze jetzt aber nicht auf. 25 Punkte, 7,7 Rebounds, 7,8 Assists in der letzten Saison. Und das bei 51,3% aus dem Feld und 36,5% von draußen. Einzige Schwäche, Freiwürfe unter 70% auch nur getroffen. Das auf jeden Fall ein Kritikpunkt. Und vor allem in der letzten Saison die Fitness. Denn LeBron hat nur 45 Spiele in der letzten Saison gemacht und war eben auch in den Playoffs verletzt. Und das war eben auch nochmal so ein großer Faktor, warum die Lakers in der ersten Serie, in der ersten Runde gegen die Phoenix Suns mit rausgeflogen sind. Die Fitness generell sowohl von LeBron James als auch von Anthony Davis. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie jetzt auf jeden Fall die Phoenix Suns abgeschlachtet hätten, wenn sie alle fit gewesen wären. Aber ich will zumindest sagen, dass es eine sehr, sehr knappe Serie geworden wäre. So war es jetzt dann eben am Ende zumindest ein 4-2, also relativ eindeutig im Prinzip. Eben für die Phoenix Suns und die zwei Spiele, die die Lakers eben gewonnen haben, das lag eben daran, dass Anthony Davis da eben wirklich fit war und jeweils 34 Punkte für die Lakers mit eintüten konnte. Danach war er quasi immer wieder verletzt, war nie so richtig fit und dann konnte das LeBron einfach nicht mehr alleine reißen. Da merkt man vielleicht auch schon so ein kleines bisschen dann doch das Alter, was man dann eben vielleicht sonst nicht so wirklich gemerkt hätte, aber auch hier kann man wieder sagen, der Mann war davor auch wieder verletzt und ich habe keine Lust, LeBron James abzuschreiben, denn ich weiß immer noch, was in diesem Mann steckt. Man hat es 2016 wunderbar gesehen, als er mit einem Cavs-Team natürlich, wo er noch Kyrie Irving und Kevin Love noch mit hatte, trotzdem einfach die Finals gewonnen hat und zwar gegen so ein Super Warriors-Team, das in der gesamten Saison nur 9 Spiele verloren hat und die hat er einfach in 7 Spielen 4-mal geschlagen. Das muss man eben erstmal machen und er war da der absolute Superstar. Ich hoffe, dass er es jetzt schafft, wirklich wieder komplett fit zu werden und jetzt die nächste Saison auch komplett fit zu bleiben. Und das gilt natürlich auch für Anthony Davis, für den dritten Superstar der Lakers. Eigentlich sehr, sehr schwierig jetzt gerade zu sagen. Ich denke mal, wenn man jetzt gerade ein Ranking aufstellen müsste, würde man wahrscheinlich LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook sagen. Zumindest was das Scoring auf jeden Fall angeht, da wird sich Russell Westbrook hoffentlich wieder weiter zurücknehmen und wird dann eben versuchen, seine Mitspieler mit in Szene zu setzen. Anthony Davis auch hier natürlich ein absolutes Biest, sowohl offensiv als auch defensiv. 1,3 Steals im Schnitt und 1,6 Blocks pro Spiel in der letzten Saison. Dazu noch knappe 22 Punkte, 8 Rebounds und 3 Assists. Feldwurfquote kann man noch dran arbeiten, war schon mal besser. Dreierquote auch nur bei 26%. Da war er also relativ ineffizient. Ich gehe jetzt aber davon aus, dass wenn er jetzt wieder mehr Spiele macht und wieder mehr im Spielrhythmus drin ist, das auch wieder besser wird. Also auch hier natürlich wieder Anthony Davis, Two-Way Beast. Und das wird dann auch mega interessant zu sehen, wie das alles funktioniert. Ansonsten ist jetzt halt natürlich gerade die Frage, spielt der Anthony Davis jetzt auf der 4 oder auf der 5? Er sagt ja immer selber, dass er lieber auf der 4 spielen würde. Theoretisch ist er aber auf der 5 einfach besser mit aufgehoben, denn das würde eben die Lakers dazu bringen oder würde sie in eine Position bringen, mit Trevor Ariza zum Beispiel von Anfang an nochmal mitzuspielen oder eben alternativ LeBron James auf die 4 zu schieben, Anthony Davis auf die 5 und dann eben, keine Ahnung, Kendrick Nunn zum Beispiel noch mit reinzuholen oder einen Malik Monk starten zu lassen oder eventuell sogar einen Carmelo Anthony, auch wenn ich davon ausgehe, dass er weiterhin wie auch in den letzten Saisons von der Bank kommen würde und das finde ich eigentlich auch am besten. Trotzdem, worauf ich jetzt gerade eigentlich hinaus will, ist, dass es am besten für die Lakers wäre, wenn Anthony Davis auf die 5 geht. Der hat jetzt in einem Interview auch gesagt, wenn es das Beste ist für das Team, dann würde ich das tun. Und ich glaube, dass das den Lakers sehr, sehr weiterhilft. Denn dann könnten sie tatsächlich, wie gesagt, entweder mit Kendrick Nunn oder mit Malik Monk starten oder eben auch mit Trevor Ariza. Das wären viele Möglichkeiten, die sie jetzt gerade mit hatten. Also Westbrook auf der 1 ist auf jeden Fall gesetzt. LeBron James und Anthony Davis sind natürlich auch ganz klar gesetzt. Nehmen wir jetzt an, dass Anthony Davis auf die 5 rutscht und LeBron James auf die 4, dann wäre entweder Trevor Ariza für die 3 noch eine Möglichkeit oder eben Wayne Ellington für die 3, Malik Monk auf der 2 und so weiter und so fort. Die Lakers haben da wirklich, wirklich viele Möglichkeiten, das mit aufzustellen. Wichtig ist auf jeden Fall, ein bisschen Spacing nochmal mit reinzukriegen, denn du hast jetzt natürlich mit LeBron James, Russell Westbrook und Anthony Davis zumindest ja inkonstante Dreierschützen. Also Anthony Davis jetzt in der letzten Saison, wie gesagt, 26%. LeBron James war zwischendurch mal bei über 40%, ist dann am Ende der Saison wieder runtergefallen. Trotzdem 36,5%, zumindest immer noch NBA-Durchschnitt. Und ja, Russell Westbrook eben 31,5%. Und da würde es dann jetzt eben nicht so schlecht tun, oder man täte jetzt nicht so schlecht daran, sich daneben Shooter jetzt gerade nochmal mit hinzustellen oder einen, der sehr, sehr gefährlich ist von draußen. Das heißt also, die Möglichkeiten wären immer noch mit da, man hätte immer noch Kendrick Nunn, Malik Monk, Kent Bazemore oder Trevor Ariza zur Verfügung. Ganz wichtig ist, hier steht jetzt gerade in diesem Depth-Chart, dass dann eben DeAndre Jordan starten wird und das kann ich mir persönlich nicht vorstellen, denn dann hast du wirklich nur noch einen einzigen Spieler, der wirklich, naja, gut, dauerhaft gefährlich ist, stimmt jetzt auch nicht, aber der wirklich, sage ich mal, konstant auch von draußen über eine ganze Saison den Dreier wirklich sehr, sehr gut treffen kann, ob das jetzt Wayne Ellington ist oder Malik Monk oder Kendrick Nunn, Kent Bazemore, Trevor Ariza oder wer auch immer, das sei jetzt mal mit dahingestellt. Trotzdem stelle ich mir jetzt eigentlich das schon vor, dass Anthony Davis auf die 5 geht und dann LeBron James eben auf die 4 oder eben auf die 3, je nachdem, wo man ihn braucht. Meines Erachtens wäre Trevor Ariza auch hier nochmal die richtige Wahl. Warum? Weil er eben die Verteidigung nochmal mit reinnimmt. Wir haben jetzt gerade in den letzten Jahren gesehen, LeBron hat sich in der Defense ein bisschen schon zurückgehalten, hat jetzt nicht mehr immer vollen Einsatz gerade mitgegeben. Und wenn du Trevor Ariza hast, dann hast du eben nochmal einen Spieler, der dann eben auf den Forward-Positionen nochmal einen Gegner auf jeden Fall nochmal mit übernehmen kann. Nehmen wir jetzt gerade zum Beispiel das Matchup gegen meinetwegen die Trailblazers, die kommen jetzt meinetwegen an, dann eben mit einem Robert Covington, der in der Offensive, muss man einfach so sagen, nicht so viel zu tun hat. Das ist ein absoluter Defensivspezialist, der sich dann sowieso defensiv um LeBron dann kümmern würde und andersrum würde, könnte sich LeBron genauso gut um Robert Covington kümmern, was aber nicht damit zusammenhängt, dass LeBron so ein krasser Verteidiger ist, sondern eben, dass Robert Covington in der Offensive nicht so viel zu melden hat. Das heißt also, Trevor Ariza könnte sich eben dann den anderen Forward schnappen, der vielleicht ein kleines bisschen gefährlicher ist als eben Covington und LeBron James könnte sich in der Defense so ein kleines bisschen mit ausruhen. Das wäre, glaube ich, die Optimallösung. Dann auch Kent Bazemore ist jetzt nicht so der überragende Verteidiger und Wayne Ellington ist jetzt eben nicht so der allergrößte Spieler. Also das wäre, glaube ich, meine präferierte Aufstellung. Und dann, wer dann auf der 2 startet, auch hier kann man eigentlich fast würfeln. Wayne Ellington, Kendrick Nunn, Malik Monk, das sind für mich alles gute Spieler. Darüber muss man für mich auf keinen Fall diskutieren. Alle haben irgendwie jetzt gerade so ihre Berechtigung, jetzt gerade hier bei diesem Lakers-Team jetzt mit zu sein. Vor allem natürlich, weil sie einfach Spacing mit reinbringen. Denn ganz ehrlich, Wayne Ellington hat im letzten Jahr 46 Spiele gemacht bei den Detroit Pistons und hat da einfach mal schöne 42,2% von draußen mit reingenagelt bei eben 6 Versuchen im Schnitt. Das ist mehr als ordentlich, das ist sogar ziemlich überdurchschnittlich, das ist eine super Quote. Malik Monk hat auch schon gezeigt, dass er den Dreier treffen kann, auch er in der letzten Saison mit 5 Versuchen im Schnitt 40% von draußen, was übrigens absolut der Wahnsinn ist, wenn man sich davor so seine Quoten anguckt. Die waren nämlich bei 34%, 33% und 28% und jetzt eben diesen Schritt gemacht auf 40%. Von Malik Monk bin ich sowieso schon so ein kleiner Fanboy, aber einfach nur, weil ich seine Athletik einfach so krass überragend finde. Denn der Typ kann einfach mal aus der Halle springen, wenn er das möchte. Gibt einfach so ein paar Highlights, da steht da meistens so, ja, NBA Unexpected Highlights und dann hast du so Malik Monk, wie er so komplett aus der Halle fliegt und die Dinger von sonst wo reinstopft. Absoluter Wahnsinn. Und auch von Kendrick Nunn bin ich ein Riesenfan, weil er nämlich in der Lage ist, seinen eigenen Wurf nochmal mit zu kreieren. Und dann würde ich mir tatsächlich auch eher vorstellen, dass er dann ein Spieler ist, der von der Bank kommt. Er hat im letzten Jahr 48,5% seiner Würfe getroffen, davon 38,1% von draußen, 14,6 Punkte geholt, 3,2 Rebounds, 2,6 Assists. Bei den Assists hat er sich jetzt im Vergleich zu seiner Rookie-Saison sogar leicht verschlechtert. Bei den Rebounds ist er nach oben gegangen, bei den Wurfversuchen ist er sogar runtergegangen. Und insgesamt hat er einfach weniger gespielt in der letzten Saison als in der davor. Aber Kendrick Nunn ist eigentlich für mich ein ziemlich guter Bankspieler einfach für dieses Lakers-Team, was du jetzt gerade mit hast. Du hast in der Starting 5 eben mit Westbrook und James natürlich schon mal zwei Leute, die sehr, sehr viel Playmaking mit übernehmen werden und die eben auch sehr, sehr viele Würfe für andere kreieren. Einer von beiden wird höchstwahrscheinlich sowieso immer irgendwie mit auf dem Feld stehen. Also auf jeden Fall einer von den dreien, Westbrook, LeBron oder Davis. Das heißt also, wenn Westbrook und James aber schon zusammen auf dem Feld sind, ist natürlich sehr, sehr viel Playmaking mit drauf. Wenn einer drauf ist, dann wird der andere höchstwahrscheinlich sehr, sehr viel des Ballhandling irgendwie mit übernehmen und wird dann eben versuchen, die anderen Leute mit einzusetzen. Und dann sind eben solche Spieler wie Kendrick Nunn, wie Malik Monk, Kent Bazemore, Trevor Ariza, genau dann diese Spieler, die du dann dafür brauchst. Die können sich theoretisch auch selber einen eigenen Wurf kreieren, wenn wirklich Not am Mann ist, wenn also jetzt einer von beiden irgendwie verletzt ist und es spielt nur noch einer und dann in dem Moment, wo dann eben Nunn, Monk oder Bazemore auf dem Feld sind, spielt eben keiner mehr, dann haben sie immer noch die Möglichkeit, das selber nochmal zu machen. Kent Bazemore jetzt vielleicht eher mit Abstrichen, aber Kendrick Nunn und Malik Monk sind auf jeden Fall in der Lage dazu, sich seinen eigenen oder sich ihre eigenen Würfe zu kreieren. Und das gilt natürlich auch für Carmelo Anthony. Auch hier muss man nicht darüber reden. Der Typ hat gefühlt 10 Jahre lang nichts anderes gemacht, als sich selber Würfe zu kreieren, vor allem aus der Mitteldistanz, irgendwie aus dem Post-Up, aus dem Face-Up, mit seinem Jab-Step direkt am Anfang. Und er ist immer noch unglaublich gut darin. Er ist immer noch unglaublich gut darin, einfach Würfe auch gegen Verteidigung zu treffen, über sie drüber zu werfen. Und natürlich kann er jetzt auch sehr, sehr viele Catch-and-Shoot-Würfe jetzt gerade nehmen. Denn wenn er jetzt eben mit Westbrook oder mit James auf dem Feld steht, dann sind einfach viele Räume für ihn frei. Und auch ein Anthony Davis wird viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und Carmelo Anthony ist einfach einer der perfekten Spieler dafür. Er hat eine wunderschöne Shooting-Motion und er ist einfach endlich damit einverstanden, eben diese Bankrolle zu akzeptieren, dass er jetzt nicht mehr der Star dieses Teams ist, sondern jetzt eben sich unterordnet unter dieses Ziel. Und das ist natürlich für dieses Team einen Ring zu gewinnen und vor allem Carmelo Anthonys ersten Ring. Dann haben wir noch die Center-Rotation. Über die haben wir jetzt bislang noch gar nicht gesprochen. Ja, Anthony Davis hatte ich kurz mal mit erwähnt und auch der Andre Jordan. Aber auch Dwight Howard ist jetzt wieder zurück. Und das finde ich einfach extrem lustig, denn ganz ehrlich, der Andre Jordan und Dwight Howard sind so zwei Spieler, die quasi dasselbe können und die dasselbe nicht können. Was sie nicht können, ist werfen, sich selber Würfe kreieren. Was sie sehr, sehr gut können, das ist in der Defense blocken, sehr, sehr athletisch vorne irgendwelche Dinger über Ringhöhe reinstopfen und Alley-oops verwandeln. Was sie dazu brauchen, das sind Spieler, die ihnen diese Pässe dahin genau liefern. Und was haben sie? Sie haben Russell Westbrook und LeBron James, die genau dafür die richtigen Leute sind. Also für DeAndre Jordan und für Dwight Howard wird es, glaube ich, eine überragende Saison, weil sie nichts machen müssen, was irgendwie außerhalb ihrer Möglichkeiten wäre. Sie können genauso spielen, wie sie es sonst auch immer getan haben. Richtig schön einfach Picks stellen, abrollen zum Korb und dann, wenn eben dann der Alley-oop geflogen kommt, den reinstopfen, wenn sie einen tiefen Pass kriegen, wenn sie einen Bodenpass bekommen, aufnehmen, danken. Und in der Defensive einfach richtig schön versuchen, die Zone dicht zu machen, wenn eben Anthony Davis mal mit auf der Bank ist. Das sind zwei Center, die auch schon wieder einfach, die sind einfach gut. Das ist genau das, was du einfach brauchst. Du brauchst jetzt gerade keinen weiteren Scorer mehr auf der Center-Position. Nein, du hast LeBron James, du hast Anthony Davis, du hast Russell Westbrook, dann hast du von der Bank noch Kendrick Nunn, Malik Monk, Carmelo Anthony. Was du nicht brauchst, sind noch mehr Spieler, die noch mehr Würfe nehmen, sondern du brauchst dann die Leute, die verteidigen und die dann die Bälle, die sie bekommen, da freuen sie sich drüber, die machen sie rein und dann ist schön. Und das ist eben wunderbar, das sind auch einfach wieder gute Transfers gewesen von den Lakers. Mit Marc Gasol hat es ja nicht so richtig mit funktioniert, auch einfach, weil er defensiv mittlerweile schon ganz schön langsam ins Schritt geworden ist. Das muss man leider so festhalten, bei DeAndre Jordan, bei Dwight Howard sieht das eben zumindest ein bisschen anders aus. Was so in der Zone mit angeht, sind sie immer noch wahnsinnig schnell und sie sind immer noch wahnsinnig athletisch. Dann können wir über Trevor Ariza noch mitreden, denn auch hier einfach wieder ein 3-and-D-Player, passt einfach sehr, sehr gut mit ins Profil. Ist günstig und ist einfach da. Er ist einfach defensiv, ist er da. Und wenn er vorne die freien Dreier trifft oder bekommt, dann trifft er sie auch. Ein wunderbarer Transfer. Also wenn ich mir jetzt gerade so diesen Lakers-Kader mit angucke, das ist einfach ein runder Kader. Ja, du hast jetzt in der Starting Five nicht so wirklich viel Spacing. Du hast mit Westbrook, James und Davis 3 Spieler, die jetzt nicht wirklich konstant sind von draußen. Aber dann hast du immer noch 2 andere Leute, die du noch mit aufstellen kannst, die das können. In meiner Rechnung wären es jetzt Malik Monk und Trevor Ariza oder Wayne Ellington und Trevor Ariza. Und dann passt es zumindest einigermaßen. Denn du musst natürlich Westbrook und James trotzdem nochmal respektieren vor draußen. Du kannst sie jetzt nicht einfach da frei stehen lassen. Denn was sie dann machen können, ist das komplette Spielfeld zu überblicken. Und wenn du als Verteidigung eins nicht willst, dann ist es, dass Russell Westbrook und LeBron James deine Defense komplett lesen können. Und wenn die beiden Tempo aufnehmen und dann in Richtung Korb ziehen, dann kannst du sie einfach irgendwann faktisch nicht mehr verteidigen. Denn entweder sie finden dann den freien Mann nach der Hilfe und dann stehen da eben mit Wayne Ellington, Malik Monk oder Trevor Ariza einfach genügend Leute, die diese Dreier treffen können. Oder sie finden dann eben den hohen Pass auf Anthony Davis, auf DeAndre Jordan, auf Dwight Howard und dann finishen die diese Dinger weg. Das kann natürlich auch durchaus passieren und ich fände es ziemlich geil, wenn Russell Westbrook und LeBron James irgendwie ein Pick-and-Roll spielen und es dann am Ende ein Alley-Oop von Russ auf James gibt. Das wäre extrem geil zu sehen, das wäre extrem krass und wäre einfach nochmal so ein Saison-Highlight irgendwie nochmal mit für mich. Aber ihr wisst jetzt genau, was ich meine. Ja, es wirkt jetzt erstmal so, als hättest du jetzt drei relativ inkonstante Shooter, aber du hast eben vor allem dann noch zwei ziemlich elitäre Shooter. Plus, du hast eben auch noch die Qualitäten, die die anderen drei ja trotzdem noch mit haben. Anthony Davis ist aus der Mitteldistanz trotzdem mit gefährlich. LeBron James kann seinen Dreier treffen und kann sehr, sehr gut mit heiß laufen. Und auch Russell Westbrook hat Spiele drin, wo er zumindest den Mitteldistanzwurf ziemlich konstant trifft. Und dann irgendwann, wenn du richtig Pech hast und die sind alle einigermaßen heiß, dann hast du ein riesengroßes Problem. Und dann hast du eben noch eine Bank mit Kendrick Nunn, mit Malik Monk oder Wayne Ellington, Kent Bazemore, Carmelo Anthony und dann auch mit Dwight Howard oder eben dann DeAndre Jordan. Und dann kannst du schon mal sagen, gute Nacht Marie, das ist wahnsinnig gut zusammengestellt. Dann hast du immer noch Talen Horton-Tucker, einfach ein sehr, sehr junges Talent, was du unbedingt halten wolltest aus Lakers Sicht. Sie hatten wohl mehrere Anfragen, den irgendwie noch mit reinzuwerfen und egal um welchen Spieler es ging, sie haben immer gesagt, nein, Talen Horton-Tucker bleibt bei uns. Und sie haben sich erneut Rajan Rondo geholt. Der Typ ist vorletztes Jahr mit den Lakers Meister geworden, hat da in den Playoffs 9 Punkte abgeliefert und ganz entspannte 6,6 Assists und das in nur 25 Minuten. Letztes Jahr bei den Clippers hat es nicht so wirklich gut funktioniert, hat auch nur 17 Minuten gespielt, 4 Punkte, knapp 4 Assists nochmal mitgeholt. Das war jetzt nicht so diese Playoff-Rondo-Performance, die man teilweise schon gesehen hat. Ich kann mir jetzt aber vorstellen, dass es jetzt in diesem Team wieder besser passt, denn auch hier kann er jetzt wieder so ein kleines bisschen, ja, irgendwie den Mentor jetzt gerade nochmal mitspielen und kann eben einfach so ein paar Backup des Backups-Minuten nochmal mitbekommen. Und gerade wenn es dann eben in die Playoffs geht und du hast dann eben so Spieler wie Kendrick Nunn, wie Malik Monk, wie Talen Horton-Tucker, die eben in den Playoffs noch nicht so viel Erfahrung haben, dann ist es nicht so schlecht, wenn du mal einen Rajan Rondo hast, der das Tempo einfach komplett mit rausnehmen kann. Jetzt gibt es quasi einen Spieler, über den ich fast noch gar nicht gesprochen habe, das ist Kent Bazemore. Ich persönlich bin jetzt kein riesen Bazemore-Fan, das muss ich jetzt einfach genauso festhalten. Er hat Spiele, wo er den Dreier sehr, sehr gut trifft. Er hat aber auch andere Spiele, wo er den Dreier, sage ich mal, nicht reinmacht oder viel zu selten. Und dann bringt er dir halt einfach nicht mehr so einen wirklich großen Mehrwert, sag ich mal. In der letzten Saison hat er es trotzdem geschafft, seinen Dreier auf 40,8% zu stabilisieren. Allerdings auch bei nur 2,7 Versuchen pro Spiel. Hat auch nur 20 Minuten gespielt in der letzten Saison pro Spiel eben für die Golden State Warriors. Ist 18 Mal gestartet. Wie gesagt, es gibt Spiele, wo er diesen Dreier sicher treffen kann und dann hilft er auch nochmal mit weiter. Trotzdem bin ich jetzt gerade der Meinung, dass er so eher ins dritte Glied abrutschen wird. Also von der Bank könnte ich mir dann halt eher vorstellen, dass dann eben Kendrick Nunn kommt, dann eben ein Malik Monk, dann ein Carmelo Anthony, ein Talen Horton-Tucker und eben dann noch Dwight Howard, DeAndre Jordan. Dass dann eben Kent Bazemore eher dann so reinkommt, wenn halt dann die auch nochmal eine Pause brauchen oder wenn irgendwie einer nochmal mit verletzt ist. Denn letztendlich hast du jetzt gerade 13 Spieler, die wirklich, wirklich gutes Potenzial haben und vor allem du hast auf jeder Position mindestens 2 Leute, die gut sind. Ich kann das jetzt ja einmal kurz mit euch durchgehen. Du hast die Point Guard Position, wo du mit Russell Westbrook und Kendrick Nunn schon mal 2 Leute hast, die jetzt schon in den letzten Jahren ihre Qualitäten gezeigt haben. Natürlich Russell Westbrook jetzt schon ein kleines bisschen in die Jahre gekommen. Sei jetzt mal trotzdem dahingestellt, trotzdem holt er einfach mal 22, 12 und 12. Kendrick Nunn letztes Jahr 15, 3 und 3. Kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Dann hast du sogar nochmal einen Talen Horton-Tucker und einen Rajan Rondo. Dann hast du auf der Shooting Guard Position Wayne Ellington und Malik Monk. Für mich gehörte auch Kent Bazemore nochmal mit rein. Und da hast du nochmal so 10 Punkte, 12 Punkte, 7 Punkte. Dann hast du auf der Small Forward Position, auch da kann man jetzt gerade wieder diskutieren, wer ist jetzt Small Forward, wer ist Power Forward. Steht jetzt für mich erstmal Trevor Ariza und, naja, nee, eher LeBron James und Carmelo Anthony, sagen wir es so rum. LeBron James, Carmelo Anthony. Dann hast du auf der 4, okay, Anthony Davis, aber auch hier kann Trevor Ariza das auf jeden Fall nochmal mitspielen. Wenn Anthony Davis dann auf die 5 rutscht, dann musst du halt wieder ein bisschen mit rumschieben. Auch Carmelo Anthony kann mal 4 spielen, auch LeBron James kann mal die 4 spielen. Und dann hast du eben auf der Center-Position, wenn da gerade nicht Anthony Davis spielen sollte, noch DeAndre Jordan und Dwight Howard. Und das ist auf jeden Fall richtig, richtig gut. Dann hast du jetzt nochmal ein paar Leute, die eben aktuell Two-Way-Verträge haben. Mac McClung, noch ein undrafted Rookie. Auch da muss man halt dann gucken, okay, spielen die jetzt gerade überhaupt nochmal eine Rolle? Und wenn ja, dann wie viel? Kommen wir jetzt einmal zu so einem kleinen Fazit. Die Lakers sind für mich einfach in diesem Jahr schon wieder wahnsinnig gut aufgestellt. Wenn sie dieses Team vor, sagen wir, 3-4 Jahren gehabt hätten, wäre das komplett, und ich meine wirklich komplett und uneingeschränkt, der Favorit gewesen auf den Titel. Jetzt gibt es eben noch die Nets im Osten, darüber werde ich dann, denke ich, mal nächste Woche reden, dann haben wir das direkt schon mit abgehakt, dann haben wir so diese beiden größten Titelfavoriten. Natürlich kommen wir auch mal zu den Milwaukee Bucks, jetzt bitte nicht aufregen, ich weiß, die haben das letzte Jahr gewonnen, das heißt, die sind auch auf jeden Fall noch mit dazu nennen. Trotzdem haben sich die Lakers extrem gut verstärkt, sie haben Dennis Schröder abgegeben, der letztendlich einfach die Chance hatte, einen 84-Millionen-Vertrag zu unterschreiben, hat es nicht getan. Und jetzt waren die Lakers eben nicht gewillt, ihm jetzt so viel Geld zu zahlen. Und ganz ehrlich, ich finde es nachvollziehbar. Jetzt haben sie sich eben mit Russell Westbrook nochmal einen anderen Superstar einfach nochmal geholt, ein anderes Kaliber. Und das finde ich jetzt extrem spannend. Das Einzige, was mich jetzt gerade nervt bei den Lakers, ist, dass es jetzt gerade schon wieder so Leute gibt, die jetzt sagen, oh, die Lakers, die sind jetzt ja schon richtig alt, die sind jetzt schon richtig washed. Und die dann aber am Ende, wenn die Lakers jetzt die Meisterschaft jetzt gerade gewinnen, was ich durchaus für nicht ausgeschlossen halte, dass die am Ende dann sagen, ja gut, war ja auch klar, LeBron braucht ja auch wieder Superteams. Entscheidet euch bitte jetzt, und zwar jetzt jeder für sich, ist dieses Lakers-Team ein Superteam oder sind sie jetzt schon zu alt und washed? Denn natürlich, sie haben mit Abstand den ältesten Kader der Liga. Dwight Howard, DeAndre Jordan, Trevor Ariza, LeBron James, Russell Westbrook, die sind alle schon jenseits der 30. Und dann kommen noch Carmelo Anthony und Rajon Rondo nochmal mit dazu. Also ich meine, hallo? Also natürlich sind die jetzt gerade mega alt. Man kann jetzt aber auch sagen, ja, die haben halt einfach Erfahrung. Kann man halt so sehen, wie man das möchte. Hab gerade kurz mal nachgeguckt. Kent Bazemore übrigens auch, ganz entspannte 32 Jahre alt. Also auch der schon jenseits der 30. Also von daher, natürlich hast du jetzt gerade viel Erfahrung und natürlich sind die jetzt schon ein bisschen alt und natürlich ist jetzt ein LeBron James nicht mehr 26, sondern halt 36, aber es ist eben immer noch LeBron James. Und das ist eben jetzt gerade auch meine Aussage. Ich finde schon, dass das irgendwie so eine Art Superteam ist, aber ich finde jetzt nicht, dass es jetzt so ist, wie jetzt, keine Ahnung, die Warriors 2017 oder so, wo sie jetzt mit Curry, Thompson, Green und Durant angekommen sind, wo du sagst, ja okay, wie sollst du jetzt gerade dieses Team noch schlagen? Das finde ich jetzt nicht, sondern ich finde, es ist einfach ein sehr, sehr gut zusammengestelltes Team trotzdem. Natürlich hast du mit Westbrook, mit James und mit Davis drei Superstars. Hast dann aber auch noch genügend andere Leute, die einfach perfekt in diese Rollenspielerlücken mit reingehen. Und das finde ich extrem bemerkenswert und ich kann mir vorstellen, dass das wirklich gut funktioniert. Für mich ist es ein super Team, für mich sind die Lakers nicht washed. Trotzdem, wenn sie jetzt gerade Meister werden, würde ich jetzt nicht sagen, ja gut, LeBron James hat jetzt schon gerade wieder nur wegen anderen Leuten jetzt gerade gewonnen. Denn ich finde, dieses Argument ist einfach komplett mit überholt. Guckt euch doch bitte mal die letzten Meisterschaften von Michael Jordan an. Wen hatte der an seiner Seite? Scottie Pippen, einen brutal guten Verteidiger und Scorer. Und dann noch Dennis Rodman, einfach einen der besten Verteidiger der gesamten Liga damals, einen der besten Big-Man-Verteidiger der Liga und einen der besten Rebounder, den die NBA jemals gesehen hat. Also wer mir jetzt gerade erzählen will, dass das kein Superteam ist, das haut einfach überhaupt nicht hin und da finde ich dann diese Vergleiche zwischen Michael Jordan und LeBron James immer so ein bisschen überspitzt, wenn dann immer die Jordan-Fans sagen, ja, LeBron braucht immer nur Superteams, finde ich immer sehr, sehr schwierig, denn letztendlich können wir jetzt gerade sowieso die beiden Äras jetzt gerade nicht miteinander vergleichen, es ist brutal schwer, das auseinanderzuhalten. Für mich ist es schon jetzt gerade ein Superteam, aber es ist eben noch nicht so ein unschlagbares Ding, wie es dieses Team gewesen wäre vor zum Beispiel 5 Jahren. Ansonsten, vielen, vielen Dank jetzt erstmal fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch genauso Spaß gemacht zuzuhören, wie es mir gemacht hat, diese Folge zu produzieren. Denn ganz ehrlich, es macht immer wieder Bock, über die Lakers zu reden, über LeBron James zu reden und zu philosophieren, wie weit sie es wohl dieses Jahr schaffen werden. Von daher, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche Dienstag wieder. Bye!
Here it's Swish.